36. Kapitel. Abgeschnitten von jeder Kommunikation mit dem alten Häuptling und mit Lynette und Jennifer erwarteten Gertrud und Paul den Einbruch der Nacht. Im Radio hörten sie, dass schon am nächsten Morgen auf allen amtlichen Gebäuden Simbabwes die Fahnen auf Halbmast gesenkt werden sollten, um die Staatstrauer für Seniorminister Max Matambo vorzubereiten. Gertrud dachte dabei an die vielen ungenannten Toten, die der entsetzlichen Verschwörung schon zum Opfer gefallen waren, ohne dass die Welt da draußen davon Kenntnis hätte. Im Flackerschein der inzwischen angezündeten Paraffinlampe saßen sich die beiden gegenüber, wie in der Zelle eines von der übrigen Welt abgekoppelten U-Bootes, das steuerlos in unbekannte Tiefen sank. Die Entdeckung des Palladium-Zusammenhangs hatte bei beiden zwei ganz unterschiedliche Reaktionen bewirkt. Pohls Fantasie war durch die Vorstellung angeregt worden, eine globale, von diesem kostbaren Rohstoff abhängige neue Energiepolitik werde Simbabwe und damit die gerade an den Abgrund gedrängte Dritte Welt in das Zentrum einer gerechteren Weltordnung rücken. Es müsse nur gelingen, das gestohlene Palladium diesen Gangstern wieder zu entreißen, die es skrupellos an sich gebracht und außer Landes geschafft hatten. Gertrud bemerkte, dass sich Lynettes Bruder völlig der Faszination hinzugeben schien, die wohl im Zusammentreffen von Prophezeiungen der alten Seherin im Sambesi-Tal mit dem Wiederaufflackern seiner alten Träume begründet war. Sie war selber eine Zeit lang dieser Deutung erlegen, die doch eine so verlockend einfache Lösung verhieß. Nicht mehr das durch Jahrhunderte gewachsene Oben und Unten einer ungerechten Weltordnung, kein durch Kriegsmaschinen und Völkerverhetzung zu sichernder Energienachschub von arabischen Ölfeldern mehr, stattdessen zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die Chance für Gleichheit aller Völker und Rassen in der Nutzung einer unbegrenzten und nicht mehr angsterzeugenden Energiequelle. Doch Gertrud ahnte, dass es ein Traum war. Beim langen Warten auf ein Lebenszeichen der drei Vermissten hatte Pohl sie in eine Diskussion über die Ursachen der sich gerade verändernden Machtstrukturen in der Welt verwickelt, und sie hatte sich zurückversetzt gefühlt in die Debatten ihrer Studentenjahre, als alles so klar gewesen war. Sozialismus versus Kapitalismus, nationale Befreiungsbewegungen versus Imperialismus und Neokolonialismus. Ihr eigenes Eintauchen in die Widersprüche einer afrikanischen Gesellschaft, das persönliche Erleben von Kreativitätsmangel in nach wie vor fremdbestimmten Denkstrukturen einerseits und von Angst und Unterwürfigkeit in ungebrochenen, hierarchischen Traditionen andererseits, hatte bei ihr jedoch die Vermutung genährt, es nicht bloß mit einem materiell bestimmbaren Oben und Unten zu tun zu haben. Vorsichtig versuchte sie sich nun an ihrer neuen Analyse. Natürlich, Pohl, die Teilung zwischen Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg war grundsätzlich ideologisch bestimmt. Kommunismus gegen Kapitalismus. Die Aufteilung der Welt während derselben Geschichtsperiode in Nord und Süd hatte eher technologische Ursachen. Industrialisierte Gesellschaft gegen solche, die von moderner Technologie ferngehalten und damit zur Unterentwicklung verurteilt wurden. Man könnte sagen, die Spannungen zwischen Ost und West resultierten in einer militärischen Rivalität, die Spannungen zwischen Nord und Süd aber in wirtschaftlicher Ungleichheit. Richtig? Richtig. Pohl zündete sich eine neue Zigarette an, der Disput begann ihn zu interessieren. Ost und West richteten letztendlich ihren Wettbewerb beim Ausbau von Technologie und Produktion darauf aus, immer neue Methoden der Zerstörung zu erfinden. Währenddessen entfernten sich Nord und Süd immer weiter in ihrem unterschiedlichen Niveau der Produktivkräfte. Könnte es nicht sein, Pohl, dass beides, Ideologie und Technologie, die die Produktivkräfte bestimmen, in der unterschiedlichen Entwicklung von Kulturwurzeln? Pohl stieß eine Rauchwolke aus und sah ihr nach, als sie aus dem Lichtkreis der Paraffinlampe driftete. »Eins ist klar«, sagte er dann, »offenbar war es einfacher, die ideologische Trennung zwischen den Blöcken in Ost und West zu überwinden, als es je sein wird, den sich unablässig vergrößernden technologischen Abstand zwischen Nord und Süd zu schließen. Heißt das, Modernisierung muss zwangsläufig mit Westernisierung gleichgesetzt werden? Weißt du, Gertrud, ein Afrikaner hat sich darüber schon seit längerer Zeit Gedanken gemacht. Professor Ali Masrui aus Kenia. Er lehrt in den USA. Für die BBC hat er eine großartige Fernsehserie über unsere afrikanische Geschichte produziert. Als ich noch beim Rundfunk war, habe ich ihn hier bei einer Vortragsreihe erlebt. Ich habe damals durchgesetzt, dass wir seine Vorträge mit dem Ü-Wagen aufzeichneten. Sie wurden sogar gesendet, gegen manchen Widerstand. Pohl drückte seine Zigarette aus und Gertrud ahnte, welcher Art die Schwierigkeiten waren, die ihn zur Aufgabe seines Rundfunkjobs gezwungen hatten. Professor Masrui gab 3 Beispiele für Gesellschaften, die versucht haben, sich außerhalb der ersten Welt zu modernisieren, fuhr Pohl fort. Die Japaner. Ihnen gelang es, ab der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, ohne Aufgabe ihrer kulturellen Identität. Sie folgten dem Slogan »Westliche Technik, aber japanischer Geist«. Die Türken unter Kemal Atatürk gaben dagegen in den 20er und 30er Jahren dafür das meiste auf, was ihre Kultur bis dahin ausgemacht hatte, vom Fes als Kopfbedeckung bis hin zur arabischen Schrift, die durch das lateinische Alphabet ersetzt wurde. Und Masrui erinnerte dann schließlich an das Beispiel der Ägypter unter Mohammed Ali zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sein Versuch der Modernisierung ohne Weggabe der wesentlichen Aspekte kultureller Identität scheiterte an der Intervention des europäischen Imperialismus. Und nach Darstellung des kenianischen Professors erlitt Ägypten dann ein Schicksal, das es nun mit dem Rest Afrikas teilt. Während Japan seine technologische Modernisierung ohne Westernisierung erreichte und die Türkei durch eben diese Westernisierung, durchliefen die meisten afrikanischen Gesellschaften einen schmerzhaften Prozess kultureller Selbstaufgabe, ohne dafür jeden Anschluss an moderne Technologie zu erhalten. Beeindruckt schwieg Gertrud eine Weile, dann sagte sie zögernd, Afrika hat also die falschen Sachen vom Westen geborgt. Den Appetit auf den Kapitalismus, aber nicht den unternehmerischen Geist. Oder wie Masrui sagte, wir tragen ihre Armbanduhren, aber wir weigern uns darauf, die Kultur der Pünktlichkeit zu kontrollieren. Pohls Grinsen war jetzt eher eine Maske. Er lehnte sich zurück und sein Gesicht war außerhalb des schwachen Lichtscheins, als er sagte, Kenias alter Mann, Jomo Kenyatta, brachte es kurz vor seinem Tod auf den Punkt. Als die Weißen nach Afrika kamen, sagte er, da hatten sie die Bibel und wir das Land. Jetzt haben wir die Bibel und sie das Land. »Und dein Professor?« fragte Gertrud ungeduldig. »Hat er es bei dieser fatalistischen Einschätzung belassen?« »Er sagt, während sich in der modernen Welt die Inspiration für wirtschaftliche und technologische Revolutionen ausschließlich an der Zukunft orientiert, müsse sich die Inspiration für eine kulturelle Revolution in der dritten Welt auf die Restauration alter Werte besinnen. Eine solche Wiederbelebung müsse Revolution und Nostalgie vermählen. Er spricht von der Notwendigkeit einer afrikanischen Renaissance.« Gertrud hörte die Skepsis aus Pohls gequältem Lachen, mit dem er nach einer neuen Zigarette griff. Mit dem Aufflammen seines Feuerzeugs kam ihr die Idee. Pohls Erfahrungen bei seiner Recherche über das Schicksal seines Freundes und die Hintergründe des Elfenbeinschmuggels aus Mosambik hatten ihn ganz offensichtlich selber zu einem Opfer dieses Kulturkonflikts werden lassen. Angst, die in den Trümmern seiner afrikanischen Identität wurzelte und aus einer noch nicht verschütteten spirituellen Kommunikationsfähigkeit rührte, war zusammengeprallt mit einer fremden Kulturdimension, deren technisch perfektionierte Kommunikationsform nur noch materiellen Erfolgszwängen diente. Und er war nicht mehr in der Lage gewesen, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Irgendwo in einem amerikanischen Computer steckte, nur zugänglich mit seinem Passwort, der vermutlich sehr materielle Schlüssel zu einer Verschwörung, die eher rückwärts gewandt, denn in die Zukunft orientiert war. Mein Gott, dachte Gertrud. Pohl hatte recht. Es ist der verrottete Atem alten Machtdenkens, nicht das Funkeln einer Fantasie zur Aufhebung alter Ungleichheiten. Der Ranger Eddington Matavire und der Hauptmann Bothwell Nyandoro waren ja umgebracht worden, weil sie den Hintermännern von Wilderern auf der Spur waren. Pohl hatte an seinem Computer die Verbindung hergestellt zu einer Konspiration, die nichts zu tun hatte mit der Palladium-Mafia, sondern mit der akut drohenden Restauration alter Abhängigkeit afrikanischen Geistes von abgewirtschafteten ideologischen Dogmen. Dies, so glaubte sie jetzt, war die wirkliche Gefahr, und sie musste einen Weg finden, Pohl dazu zu bewegen, ohne Angst dieses Passwort zu benutzen. Sie mussten herausfinden, wieso Elfenbein zum Schlüssel für den Versuch unbelehrbarer russischer Generale werden konnte, ihr altes Einflussnetz in Simbabwe und, wie Pohl gemeint hatte, möglicherweise auch in anderen Teilen der Dritten Welt gegen den Lauf der Weltgeschichte erneut zusammenzuflicken. Geld gehörte dazu, gewiss, aber Elfenbein ließ sich doch angesichts des internationalen Handelsembargos nirgendwo mehr in großem Stil zu Profit machen. Draußen hielt ein Auto. Pohl drückte die Zigarette aus, sprang auf und trat ans Fenster. »Es ist Lynetts Boss.« Stanley Niativa, der schon lange nicht mehr in einer Township gewesen war, ließ sich nichts von seiner Hoffnung anmerken, dies werde einer seiner letzten Besuche sein, bevor er sich in einen wohlverdienten Ruhestand zurückziehen könnte, und das hieß, in seinem Fall, in das schon vor langer Zeit erworbene Häuschen im holländischen Hilversum. Den Grund für diese, wie er fand, berechtigte Aussicht, hielt er unter dem Arm. Eine dicke Mappe mit ausgewähltem Hintergrundmaterial zum Tod von Samora Machel, seinen Ursachen und seinen Folgen. Er musste es jetzt nur noch schaffen, bei der Verwertung dieser Geschichte die deutsche Fotografin und deren Freundinnen ins Boot zu bekommen, mit ihm als Kapitän. Vermutlich war es Stanley Niativas Drang nach Holland, der ihn in solch maritime Denkweise verfallen ließ, wo doch, nach Gertrud Steiners Meinung und unter ähnlichen Umständen, der ihm unbekannte deutsche Chefreporter Stefan Sager eher kulinarisch gedacht hatte an Krümel von seinem Tisch. Gertrud wunderte sich noch immer, dass das alles für sie keine Rolle mehr spielte, als sie nun für den IPS-Chefredakteur zusammenfasste, was Lynett in der Garage der Farm im Sambesi-Tal entdeckt hatte. Sie berichtete, wie der auf einem Militär-LKW montierte Sender dann in den Ablauf der Ereignisse zu passen schien, deren Zeuge Jennifer am Tag des Absturzes von Samora Machels Flugzeug in Südafrika geworden war. Lynett hat das Ding wirklich gesehen? Dieses Funkfeuer, das den russischen Piloten vortäuschte, sie befänden sich im Anflug auf Maputo? Ich fürchte, sie werden Lynetts und Jennifers Wort dafür nehmen müssen. Ich war nicht dabei. Der Gouverneur ist in Brüssel umgekommen und alles, was auf seiner Farm war, haben Elefanten und Büffel zertrampelt, bevor es in Flammen aufging. Alles verkommt, was die anpacken. Niativa blätterte in seinen Unterlagen. Auch dieses Gebäude auf dem Bild hier. Er wies auf ein Zeitungsfoto. Das ist das Kloster St. Ludwig im holländischen Vlodrop. Es soll abgerissen werden, obwohl es eigentlich unter Denkmalschutz gehört. Der Journalist reichte einen Stapel von Zeitungsausschnitten an Gertrud weiter, die sie verdutzt entgegennahm. Die meisten sind aus der holländischen Presse, ein paar sind aus Deutschland. Es geht um den Inder Mahesh Prasad Varma alias Maharishi Mahesh Yogi. Seit 1985 bewohnt der Maharishi mit vielen seiner Anhänger dieses ehemalige Kloster, unmittelbar an der deutschen Grenze. Er will da eine Universität einrichten, aber das stört die alteuropäische Architektur, sie soll weg und einem vedischen Bauplatz machen. Es gab Anlass, mich da im letzten Jahr umzusehen. Maharishis Zentren für transzendentale Meditation sind seit Jahrzehnten überall in der Welt verbreitet. Gertrud zeigte Pohl das Bild des alten Inders mit langem weißen Bart. »Ich erinnere mich«, fuhr sie fort, Da gab es in Deutschland diesen Chef der Satirezeitschrift Pardon, der allen Ernstes behauptete, er habe bei dem Yogi gelernt, wie man mit untergeschlagenen Beinen aus der Hocke fliegt. Aus dem Lotussitz. Die yogischen Flieger, die sollen bei der Einrichtung des Weltfriedens helfen. Neativa schmunzelte und nahm seinen Faden wieder auf. 1983 bot der Maharishi mit einer millionenteuren Anzeigenkampagne an, die Probleme jeder Regierung zu lösen, ungeachtet des Ausmaßes und der Natur des Problems, ob politisch, ökonomisch, sozial oder religiös. Der Journalist wühlte wieder in seinen Papieren. Der erste Präsident, der dieses Angebot annahm, war Ferdinand Marcos. Der Präsident der Philippinen war soeben in den Verdacht geraten, die Ermordung des Oppositionsführers Benigno Aquino veranlasst zu haben. Dieser wurde 1983 nach der Rückkehr aus dem amerikanischen Exil auf der Gangway des Flugzeuges erschossen, das ihn nach Hause gebracht hatte. Ein Jahr später reisten 1000 Experten der Maharishi-Technologie an, zu einer Weltversammlung zur im vereinheitlichten Feld gegründeten Zivilisation. Sorry, das ist die etwas verquere Terminologie von Maharishis Lehre. Bereits 3 Wochen später glaubten diese Experten einen auffälligen Umschwung in den Ereignissen und erste Anzeichen des Aufschwungs festzustellen. Nun galt es mit Hilfe der Maharishi-Technik auch Taifune und andere Naturkatastrophen abzuwenden. Erst nach solchen Ankündigungen trat Präsident Marcos auf den Plan. Anlässlich seines Geburtstags wurde Marcos als spiritueller Führer der Welt geehrt. Zum Dank lud er 800 Experten der Maharishi-Technologie aus 48 Ländern in seinen Palast ein. Dort wurde er als Gründervater des Zeitalters der Erleuchtung gefeiert. Präsident Marcos sagte, es ist mir eine Ehre, diesen Tag zum Tag des Entstehens der im vereinheitlichten Feld gegründeten Zivilisation zu erklären. Das hat sich niemand ausgedacht, liebe Freunde. Der IPS-Journalist hatte die zweifelnden Blicke seiner Zuhörer wahrgenommen. Das hat sich alles so zugetragen. Und es ist alles bestens dokumentiert. Auch, dass ihm die Maharishi-Glocke der Unbesiegbarkeit überreicht wurde, die er mehrmals läutete, sowie eine Maharishi-Fackel des Zeitalters der Erleuchtung. First Lady Imelda wurde eine Bewusstseinskrone des Königlichen Ordens im Zeitalter der Erleuchtung zugedacht. In seiner Dankesrede erklärte Marcos den Wunsch nach Unbesiegbarkeit für die Philippinen und für die ganze Welt. »Nichts dagegen«, warf Gertrud ein, »besser eine Glocke, eine Fackel oder eine Bewusstseinskrone als das persönliche Geschenk, das unser Franz Josef Strauß dem Marcos bei seinem Besuch in Manila mitgebracht hat. Eine Pistole. Wie auch immer. Die Pistole hat ihm nicht geholfen und die Katastrophenvorsorge der Maharishi-Experten auch nicht. Wie wir aus den internationalen Medien wissen, brach am Vorabend des Marcos-Geburtstages der Vulkan Mayon aus und in Marcos Heimatprovinz fand das verheerendste Erdbeben des Jahres statt. Auch sonst scheint die Maharishi-Technik nicht angeschlagen zu haben. 2 Jahre darauf, im Februar 1986, musste Marcos bekanntlich ins Exil fliehen und dort, auf Hawaii, ist er vor ein paar Tagen gestorben. »Und was hat das alles mit Afrika zu tun?«, fragte Pohl, der sichtlich Probleme hatte, diesen Unfug ernst zu nehmen. »Nun, nach dem Desaster auf den Philippinen hat Maharishi sich erst China, dann Europa und jetzt offenbar Afrika vorgenommen. Im Augenblick sind Jünger des indischen Guru mit dem Segen von Präsident Kaunda in Sambia dabei, Entwicklungshilfe mit Meditation einzuführen. Kaunda ist letztes Jahr zwar zum 5. Mal wiedergewählt worden, aber seine Zeit läuft ab. Die Opposition schlachtet das geplante Maharishi-Utopia schon genüsslich aus. Und mit dem absehbaren Abgang von Kaunda aus der aktuellen Politik wird das wohl der nächste Reinfall des Gurus.« Der IPS-Chef strich sich übers grau melierte Kräuselhaar und wandte sich an Pohl. »Und was hat das mit Mosambik und mit Marcells Tod zu tun?« könnte nun die nächste Frage lauten. »Wissen Sie, mich interessiert gar nicht so sehr, wie der Absturz von Samora Machel vor 3 Jahren manipuliert wurde. Dass es ein falsches Funkfeuer gab, dieser Verdacht ist ja schon früh aufgetaucht. Mein Freund Carlos Cardoso in Maputo hat das mit seinen Recherchen detailliert belegt. Mich interessiert etwas ganz anderes. Und ein neuer Stapel Papiere kam aus der dicken Mappe. Die Fronten in Mosambik waren unübersichtlich geworden. Die RENAMO hatte gerade eine neue Offensive begonnen. Unser Präsident hatte Truppen aus Simbabwe im Beira-Korridor stationiert. Malawis Präsident Hastings Banda war mit der RENAMO-Führung ein geheimes Abkommen eingegangen, das den Korridor zur Hafenstadt Nkala an der mosambikanischen Nordküste offenhalten sollte. Und schon seit 1982 erhält die RENAMO regelmäßig erhebliche finanzielle Zuwendungen vom Lonro-Konzern, der sich damit Schutz für seine Investitionen in Mosambik und in Simbabwe erkauft, vor allem für seine Ölpipeline von Beira nach Harare. Diese Vereinbarung ist besonders pikant, weil ja die RENAMO vor allem von Südafrika unterstützt wird und Pretoria wünscht, dass diese für Simbabwe lebenswichtige Pipeline zerstört wird. Während rundherum also der Krieg tobt, macht erstaunlicherweise Lonro nach wie vor erhebliche Profite, zum Beispiel auf seinen Baumwoll- und Tomatenplantagen in Mosambik. Aber es scheint, die Kosten für die Schutzzahlungen sind dem Konzern zu hoch geworden. Wir wissen, dass Lonro-Boss Tiny Rowland schon seit 1984 in dieser Region Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um zu einem lukrativen Kriegsende zu kommen. Letzten Monat traf er sich sogar 2 Stunden lang in Lissabon mit Premierminister Silva, bevor der am folgenden Tag zu einem Besuch nach Maputo flog. Von dort hatte Tiny Rowland schon öfter hohe Frelimo-Vertreter mit seinem Privatflugzeug zu heimlichen Treffen mit RENAMO-Führern ins benachbarte Ausland geflogen. Niativa machte eine bedeutsame Pause. Dieser ganzen Anstrengung stand ein Mann im Wege, Samora Machel. Carlos Cardoso erzählte mir, dass Machel vor dem fatalen Flug mit ihm über seinen Verdacht sprach, führende Mitglieder seiner Frelimo seien dabei, ihn zu verraten. Seitdem fühlt sich Cardoso selber nicht mehr sicher. Er hat mir einen großen Teil seiner Unterlagen kopiert, weil in Maputo schon ein Anschlag auf ihn verübt wurde. Es gab eine Zeit, unmittelbar nach Machels Tod, da haben amerikanische Diplomaten seinen Nachfolger wiederholt mit Präsident Chissano angeredet. Heute verwechseln sie Joaquim Chissano nicht mehr mit einem Aperitif. Chissano war nach dem Absturz selber in Verdacht geraten, auf der Seite der Verräter gestanden zu haben. Diese Akte hier habe ich angelegt, als ich bei einem meiner Aufenthalte in Holland zufällig darauf stieß, dass Chissano schon lange ein Jünger des indischen Guru Maharishi ist. »Oh nein, nicht noch mehr Mystik«, stöhnte Gertrud. »Oh doch. Die Weltverbesserer operieren seit kurzem von einem Haus in der Avenida Kim Il-sung in Maputos Diplomatenviertel. Das Weiße Haus trägt kein Namensschild. Keine Plakate werben für ihre Heilslehre, keine Anzeigen machen auf die Mission der Maharishi Heaven on Earth Development Corporation aufmerksam. Na ja, grinste Paul, für seine Mission hat sich dieser Guru ja wenigstens ein Land ausgesucht, das ein Stück Himmel auf Erden bitter nötig hat. Seit die Jünger des indischen Meisters nach Mosambik kamen, meditieren mehr als 2000 Offiziere der Regierungsarmee und viele der wichtigsten Politiker der Regierungspartei Frelimo folgen dem Beispiel ihres Präsidenten. Chissano, der mal Arzt werden wollte, ist zu einem der eifrigsten Schüler des Maharishi konvertiert. In Flottrop erfuhr ich, dass er schon zugesagt hat, dort an der Maharishi-Universität die Ehrendoktorwürde zu empfangen. Maharishis Missionare begnügen sich in Mosambik allerdings nicht damit, das Seelenheil von Politikern und Militärs zu sichern. Ein gigantisches Projekt, Teil des Master Plan for the Creation of Heaven on Earth, soll das zerstörte Land zu Wohlstand und Glück führen. Auf 20 Millionen Hektar in den Provinzen Cabo Delgado, Niassa, Sambesia und Maputo wollen die Meditierer Plantagen und Wälder anlegen, eine Agrarindustrie, Dörfer, Schulen und Gesundheitszentren aufbauen. Wir reden hier von einem Viertel der Gesamtfläche Mosambiks. 80% der Profite sollen an die Maharishi-Firma gehen. Die Hälfte davon will man in Mosambik investieren, die andere Hälfte zur Expansion in anderen Ländern nutzen. Als Carlos Cardoso mir Einblick in seine Recherchen gewährte, sagte er, erst hat man mit uns sozialistische Experimente gemacht, die gingen schief, dann kam der wild wuchernde freie Markt, aber der Kapitalismus löst natürlich auch nicht die Probleme, und jetzt will man unser Land an die Gurus verkaufen.